Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute habe ich gleich zwei Gästinnen zu Besuch, Judith und Lisa. Beide sind Eltern von drei Kindern. Mit dem Unterschied, dass Judiths jüngste Tochter Fritzi letztes Jahr verstorben ist und aber auch in Lisas Familie das Thema Trauer eine Rolle spielt. Und zwar ist Lisa Familientrauerbegleiterin. Und mit beiden habe ich darüber gesprochen, wie Regulation in ihrem Alltag mit Trauer, mit Teenagern und so weiter im ganz normalen Familienalltag nützlich ist und was geschieht, ja, wenn die Regulation fehlt. Und das alles hat natürlich damit zu tun, dass bald unser SOS-Training anfängt, wo es natürlich ganz viel um ein Tool geht, was zur Stressregulation beitragen kann. Ein ganz hilfreiches Tool für Akutsituationen und zur Selbstfürsorge. Und ich wäre sehr froh gewesen, dieses Tool schon früher gekannt zu haben oder auch das Wissen darum. Und noch froher wäre ich gewesen, wenn meine Eltern damals dieses so Wissen und so ein Tool an der Hand gehabt hätten. Ich glaube, nicht nur mir selber, auch vielen anderen wäre vieles Leid erspart gewesen, was erwachsene Bezugspersonen Kindern zufügen, wenn sie mit dysregulierten Nervensystemen unterwegs sind. Genau, deswegen suchen wir Menschen, die mit dazu beitragen möchten, dass dieses Wissen um Stressregulation und um die Funktionsweise des Nervensystems zu Menschen gelangt, die mit Kindern leben und oder arbeiten, damit wir diese Welt ja ein bisschen besser machen können. Vor allem für unsere Kinder. Unsere eigene Regulationsfähigkeit ist nämlich die Basis für die Zukunft unserer Kinder. Genau, und von daher lausch gerne mit heute in diese Folge rein. Sie ist auf jeden Fall sehr spannend geworden. Ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse für diese Folge. Hallo Judith, wie schön, dass du uns hier im Podcast besuchst.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Und zwar in einer Lebensphase eurer Familie, die gar nicht so einfach war. Die, ja, ehrlich gesagt, ziemlich beschissen so war.
Ja.
Und das Erste, an was ich mich erinnere, dass ich dir ein personalisiertes Video von den SOS-Übungen geschickt habe. Also ich glaube, da gab es bestimmt vorher noch irgendeinen Kontakt. Auf jeden Fall habe ich dir ein Video aufgenommen und dir per WhatsApp oder Telegram irgendwas geschickt,
ja,
weil du dringend Regulationsbedarf hattest. Und vielleicht hast du Lust, dich in dem Rahmen einfach mal selber vorzustellen.
Sehr gerne. Genau, ich bin Judith und ich bin 38 und lebe in Rostock an der Ostsee und habe drei Kinder. Und mein jüngstes Kind ist lebensverkürzend erkrankt, auf die Welt gekommen und war knapp 3 Jahre bei uns und hat mit hochintensivmedizinischem Pflegeaufwand erst ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht und dann mit uns als Familie zusammen. Und die Pandemie kam und ein Kind wurde eingeschult, ein großes Geschwisterkind, ein mittleres Geschwisterkind ist nicht mehr in den Kindergarten gegangen. Und wir waren vermutlich schon damals, heute wissen wir das ein bisschen klarer, schon ordentlich traumatisiert durch all das, was da passiert ist, weil wir gar nicht wussten, dass die Fritzi so krank ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass wir Hilfe brauchen und dass ich alle drei Kinder und mich auch in irgendeiner Form begleiten muss. Und ich weiß, dass du da warst und ich glaube, dein erstes Paket kam sogar, als wir das erste Mal Corona hatten, auch noch an Maschas Geburtstag. Und das war sozusagen der Super-GAU. Also das Kind, das am meisten Lust auf Geburtstag hatte, durfte nicht feiern, weil wir alle krank waren. Ich hatte irre Angst, weil das für Fritzi sehr gefährlich war. Am Ende ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass die Nachwirkungen von Corona bei ihr zum Tode geführt haben vor einem Jahr. Genau, und da habe ich, glaube ich, angedockt an dich und deine Arbeit. Und das hat mir damals schon sehr geholfen und das hilft bis heute, zu wissen, was wir tun können. um uns ein bisschen auszugleichen, ja, ne? Und so die Auf und Abs so ein bisschen besser abfangen zu können untereinander und in uns selbst.
Und ich meine, das sind ja jetzt einfach keine alltäglichen Situationen für andere Familien. Für euch waren es alltägliche, ja, Situationen. Und da finde ich es, ne, einfach total spannend, einfach mal hinzugucken. Also diese Frage, was hat euch unterstützt, das zu schaffen, da durchzukommen? Und ja, mit Reibungsverlusten, mit Kollateralschäden zwischendurch etc. Und ihr seid alle ja noch da.
Ja.
Bis auf Fritzi, genau, leider. Und ihr habt euren Weg oder ihr seid mitten auf eurem Weg und ja, Regulation spielt da immer wieder eine Rolle. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie hast du es geschafft, dich immer wieder neu zu regulieren oder was ist auch geschehen, wenn es nicht geklappt hat? Also was hat es dann anders gemacht?
Ja, genau. Ich glaube, was uns grundsätzlich, also was ein großer Game Changer war, bei uns war sozusagen zu verstehen, wie jede und jeder von uns auf anspruchsvolle Situationen reagiert. Also eins meiner Kinder zum Beispiel kriegt extrem schnell Bauchweh, verspürt Übelkeit, hat dann Angst vor Erbrechen und spätestens dann sozusagen ist völlig klar, dass es um eine Angst grundsätzlich schon mal geht. Und in unserem Fall insgesamt ist es eine Verlustangst, ne, und eine Kontrollverlustangst sowieso, weil wir quasi ja erleben mussten, dass wir eben nicht vollständige Kontrolle ausüben können, dass es nicht an uns gelegen hat, ob dieses Kind das überlebt oder gesund wird. Und entsprechend hat uns sehr geholfen und das hat dann auch ganz viel mit Wissensaneignung zu tun, überhaupt erstmal zu verstehen, wie kann sich Angst denn anfühlen, weil das ja vor allen Dingen gerade bei Kindern im Körper beginnt und gar nicht unbedingt auf der Gedankenebene. Und mir hat da sehr geholfen, die Kinder zu beobachten und zu verstehen, dass sie sich jetzt eigentlich schon in Angst befinden, noch lange bevor sie es sagen können. Und mir das bewusst zu machen und dann auch mir bewusst zu machen, dass das gerade nicht meine Angst ist und mich dann zu beruhigen. Weil was ganz häufig passiert ist, ist, dass ich entweder schon in Angst oder in, ne, starker Erregung war und die Kinder einfach sozusagen mitgeschwommen sind und ähnlich sozusagen hochgefahren sind.
Auch das ist Koregulation.
Ja, genau. Und eben, wenn meine Kinder so große, große Angst hatten, dass ich quasi mit umgekippt bin. Also, ne, da so schnell mit drin war, dass ich gar nicht sehen konnte, was ist jetzt eigentlich mein Gefühl, was ist das Gefühl des Kindes, worum geht's hier eigentlich? Und dann, das am Ende jetzt bei einem Kind auch dazu geführt hat, dass die richtig Zusammenbrüche hatte. Also vor Angst mir einfach kollabiert ist. Ne, da ging dann gar nichts mehr. Die hat sich gleichzeitig erbrochen, hatte Durchfall, war kraftlos ohne Ende, hat nur geweint, geschrien oder gar nichts mehr gesagt. Und da habe ich tatsächlich, und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das geht, aber ich habe am Anfang sehr, sehr stumpf mich daneben gesetzt und einen Teil der Schmetterlingsübungen gemacht und einfach nur die ganze Zeit immer gesagt, wir sind sicher. Also es war vor allen Dingen, nachdem Fritzi verstorben war, Fritzi stirbt nicht nochmal. Mein Kind hat keine Lungenentzündung. Manchmal hat sie sich einfach, ne, so hochgeschaukelt von einem kleinen Räusperer, weil sie dann Angst hatte, die mittlere eine Lungenentzündung zu bekommen und so zu sterben, wie Fritzi auch an ihrer Lungenentzündung gestorben ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich eine ganze Weile das versucht habe zu erklären, immer zu sagen, es passiert dir nichts, es ist nicht die Lungenentzündung, es ist, und habe aber gleichzeitig eigentlich gemerkt, dass ich genauso Angst habe, dass die stirbt. So, ne? Also das war so, hat überhaupt in mir gar nicht zusammengepasst. Und dann weiß ich, dass wir beide telefoniert haben und du gesagt hast, guck, dass es dir gut geht, guck, dass du gut stehst und sei einfach dicht bei ihr dran. Und das hat die ersten schlimmen Male gut geklappt und dann haben wir uns echt hingesetzt und haben geübt. Und zwar dann, wenn es uns gut ging. Und das ist ja etwas, das man immer so auf die leichte Schulter nimmt, ne, dass man sagt, ja, wir üben das dann. Am Ende macht man es nicht, sondern man macht es dann, wenn quasi die Kacke schon am Dampfen ist. Und dann ist es schwierig, weil wenn ich dann sozusagen gar nicht das routiniert abrufen kann, dann kann ich meinem Kind auch nicht helfen. Also haben wir wirklich, ich mit den Kindern, dann auch mit dem Papa uns vor dein Video gesetzt und mitgemacht und haben da festgestellt, was passt gut zu uns. Also ich mag ein Teil davon zum Beispiel nicht. Ein anderes Kind lässt eine andere Übung aus, macht dafür eine andere dreimal am liebsten. Und dann ist es relativ schnell so gewesen, dass dass das mittlere Kind, und das macht sie bis heute, und wir sind schon lange raus aus diesen sehr, sehr akuten Retraumatisierungen. Aber wann immer zum Beispiel der Bauch ein bisschen wehtut, fängt sie an, lange auszuatmen. Also sie macht vieles auch gleichzeitig und macht den Schmetterling und sagt, Mama, jetzt kommt gerade die Angst, aber ja, ich weiß, wie ich es hinkriege. Und dann grinst sie mich an und dann weiß ich, okay, jetzt reguliert die sich völlig selbst. Und das war schön zu sehen. Und ja, das ist etwas, das wir so gemacht haben. Und was mir so wichtig war, relativ bald, ist, dass es nicht von mir abhängt als Mutter, ne? Weil das, glaube ich, vielleicht auch häufig passiert, dass man dann so der einzige Mensch ist, der so koregulieren kann. Also war mir wichtig, der Vater kann's. Und dann haben wir es auch mit der Lehrerin gemacht. Also die Mascha ist eingeschult worden, kurz nachdem Fritzi letzten Sommer verstorben ist. Und das ging ein paar Wochen gut und dann konnte die eigentlich nicht zur Schule gehen, ohne sich selbst in meinem Beisein da zu erbrechen vor Angst, weil sie verbunden hatte, wenn ich gehe und sie woanders bleibt, dann ne, wird sie gerufen, muss ins Krankenhaus, das Schwesterchen liegt im Koma und wacht nicht mehr auf. Das war, glaube ich, bei ihr ganz schwer verknüpft miteinander, also habe ich sie sozusagen ein halbes Jahr in die Schule eingewöhnt. Und am Anfang haben wir manchmal nur 2 Stunden da gesessen und uns reguliert. Und natürlich hat die Lehrerin irgendwann gefragt, was macht ihr denn da? Und dann war die Mascha so mutig und hat ihr gesagt, na, es gibt einen Schmetterling und der hilft. Ich bring dir morgen das Buch mit. Und dann haben wir das Buch mitgebracht und dann haben wir es mit der Lehrerin zusammen gemacht. Und die hat sich direkt die ersten 2 Sachen gemerkt und hatte so auch einfach, also es war so gut transparent, ne? Wenn die sieht, auch heute noch, dass Mascha anfängt zu tappen, dann weiß die einfach für sich, okay, die hat, ja, ne, hat gerade einen Anflug, da geht was los, die spürt das, dann stelle ich mich vielleicht einfach schon mal neben sie und lasse sie nicht alleine damit, weil ich mittlerweile nicht mehr da sein muss. Und das ist ein riesen Gewinn für uns alle. Und mittlerweile können es die Kinder selber, und ich mach's jeden Dienstag, wenn ich Zeit habe, mit dir abends, und habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass ich das ganz, ganz viel nutze, weil ich oft Schwierigkeiten habe, meine Trauer zu verkörpern. Also ich kann dann oder merke dann, dass ich ganz lange nicht geweint habe, und aber eigentlich, ne, merke ich Verspannung und habe so das Gefühl, so irgendwie der Bauch ist nicht gut und ich bin irgendwie ständig so ein bisschen angespannt. Eigentlich bin ich ganz, ganz traurig, habe aber überhaupt gar keinen Zugang dazu und habe jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass Regulation bei mir dazu führt, dass es dann einfach rauslaufen kann, und ich helfe ein bisschen nach mit schmissiger Musik, wollte ich schon was sagen. Nee, aber mit so, ne, Tränendrüsenmusik, ja, weil es wichtig ist, dass auch das ja raus kann. Also ich bin weniger überregt. Das war ich, als Fritzi so krank war, weil ich quasi immer auf Anschlag war und dieses Kind retten musste. Und daneben eben ein Kind hatte, das irgendwie noch seine Autonomiephase nachgeholt hat, und ein anderes, das irgendwie in der Schule plötzlich klarkommen musste mit lauter fremden Menschen. Da war ich eigentlich immer ganz, ganz doll drüber, ne? Da habe ich mich manchmal echt beruhigen müssen, weil ich irgendwie am Ende des Tages einfach auch dahin kommen wollte, zu sagen, heute ist sie nicht gestorben, wir haben alles gut gemacht. Ja. Wie geht's mir jetzt eigentlich? Kann ich schlafen? Und mittlerweile ist es eher andersrum, also dass ich manchmal so ein bisschen in Gänge kommen muss, weil zu lange das nicht loszulassen sich halt irgendwie bei mir dann somatisch manifestiert. Also dann spätestens, ne, irgendwann, weiß ich nicht, meine Nieren fangen an, das ist ein bisschen meine Achillessehne. Achillesferse, sagt man, ne? Weil ich mal mit den Nieren was hatte und die melden sich dann schnell. Ich vergesse zu essen und zu trinken, wenn das nicht rauskommt. Und ich habe gemerkt, dass bei mir relativ schnell über Regulation sich das auch in die Richtung dann einfach ausgleicht. Und das ist das ist total
gut. Ich bin ja auch in einer Familientrauerbegleitungsausbildung mit drin, und da sage ich immer, nicht getrauerte Trauer kann zu Trauma führen. Ja, das ist ja genau das, was du sagst. Und manchmal ist ja einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der Trauer den Raum zu geben, den sie gerne hätte, weil wir dann einfach funktionieren müssen, was weiß immer, ne? Das ist der Alltag, der einfach auch irgendwie laufen muss. Man will stabil sein für die anderen Kinder, etc. Und dann bleibt sie einfach für einen Moment stecken oder auch länger stecken. Oder man hat halt eben nicht das Heullied gerade zur Hand, was einen noch so ein bisschen auf dieser Ebene unterstützen kann, um da irgendwie dran zu kommen. Und das ist tatsächlich, was ich immer wieder beobachte, auch mit den SOS-Übungen, dass sie eben steckengebliebene Gefühle, sei es jetzt Trauer oder auch Wut oder anderes, in Bewegung bringen. Und das ist natürlich nicht immer nur angenehm. Ja, also es ist dann schon gut, sie gezielt manchmal auch einzusetzen, eben zu einem Zeitpunkt, so jetzt habe ich Kapazität dafür, das alles mal loszulassen oder in Fluss zu bringen, eben so ein bisschen einen Stups zu geben. Mhm. Und das kann so heilsam sein, gleichzeitig natürlich nicht immer unbedingt angenehm.
Nee, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dann gut für sich zu sorgen. Also ne, zu wissen, dass man danach vielleicht jetzt nicht nur für die ganze Bande ein Armbrot machen muss, sondern weiß, okay, die Kinder sind versorgt, es übernimmt jetzt irgendwie der Partner, die Partnerin und man hat danach auch Zeit, ne, da wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen, weil natürlich ist es dann anstrengend und gleichzeitig aber eben sehr gesundend. Das denke ich auch. Nee, ich mache das tatsächlich auch sehr, sehr gezielt. Ja, und aber es fühlt sich jedes Mal hinterher wirklich auch einfach sehr, sehr angenehm an. Und was mir eben auch geholfen hat, was ich ja sozusagen für die Kinder so ein bisschen intuitiv gemacht hatte, also zu gucken, wie sehen die denn aus, wenn die Angst haben, wie sehen die aus, wenn die traurig sind. Wut war, das ist am leichtesten, glaube ich, bei Kindern zu erkennen. Also das waren meine vorher schon auch gut. Also ne, die sind keine leisen Kinder, aber dass sie so verzweifelt und so in Angst sind, dass sie quasi überhaupt nicht mehr Herr ihrer Körper sind, das kannte ich eben nicht. Und was mir geholfen hat und wo ich auch merke jetzt, dass ich dranbleiben muss, ist bei mir selber einfach auch zu gucken. Ne? Ich habe ja den somatischen Achtsamkeitskurs bei dir gemacht, um eben zu verstehen, wie kann ich denn schon an so einem körperlichen Zustand merken, dass ich eigentlich schon, weiß ich nicht, ne, keine Ahnung, mir eigentlich schon alles zu dicht ist. Also ich meine Grenze eigentlich schon lange übergangen habe oder ich zum Beispiel auch ein ganz schlechtes Gefühl für Müdigkeit. Ich bin jemand, der einfach dann einschläft, wenn er nicht mehr kann, aber nicht, wenn es vielleicht gut wäre. Und an einer anderen Stelle kommt es dann aber eigentlich mit Wut um die Ecke und ich schnauze irgendwen voll, dabei habe ich eigentlich nur zwei Tage lang zu wenig geschlafen. Und da jetzt so langsam ein Gefühl zu bekommen, wie sich das im Körper anfühlt und auch immer wieder aufzuschreiben und zu verknüpfen. Ne? Also man muss ja, das ist ja verrückt eigentlich, dass man dann mit fast 40 oder ich dann wirklich neu lernen muss für mich, guck mal, so fühle ich mich. Und das ist dann Wut. Ja, das ist eigentlich traurig, dass wir das verlernen, ne, durch verschiedene Sozialisationsprozesse und Erziehung, würde ich jetzt mal so steil behaupten. Aber für mich stimmt das. Also ich habe viele Dinge, auch Hunger zum Beispiel muss ich wieder lernen. Ich habe eine Essstörung, die habe ich noch vor Teenageralter eigentlich, die ist wirklich ganz, ganz alt. Ich habe die noch nie therapeutisch angefasst, weil ich im Grunde noch nie in lebensbedrohliche Situationen damit gekommen bin. Aber ich würde gerne vielleicht den Rest meines Lebens auch einfach mal kein Beef mit Essen haben, sondern das genießen können. Und das ist zum Beispiel was, wo ich als nächstes eigentlich gerne ran würde wollen. Und ich glaube, da ist dann zu verstehen, okay, wie fühle ich mich und was ist das in Kombination mit, okay, dann kann ich das jetzt regulieren, dann kann mal was raus oder aber, ne, ich muss mich irgendwo wieder hin zurück in mich reinholen, um dann da dran zu bleiben, glaube ich, sind echt richtig gute, ich hätte jetzt fast Waffen gesagt, aber ja, ne, also so, wenn man es so sehen will, mein Therapeut sagt immer, ich hab jetzt eigentlich 4 Jahre an der Front gekämpft, ne? Also er hat auch Menschen bei sich sitzen, die waren im Krieg. Und er sagt, es ist manchmal, was er erlebt und wahrnimmt und interpretiert, gar nicht so ein großer Unterschied. Also wenn man jeden Tag damit konfrontiert ist, dass das Kind heute oder morgen sterben kann und das einem niemand sagen kann, dann ist es ein bisschen wie ganz vorne und voll auf Kampf. Und das ist etwas, also ein bisschen bleibt man in dem Status auch hängen. Ne? Also wenn der Krieg dann plötzlich vorbei ist, dann setzt man sich nicht in Liegestuhl und sagt, ach super. So, und in unserem Fall ist jetzt nicht der Krieg vorbei, es ist der, also eigentlich kämpfen wir ja den nächsten. Ne? Wir müssen irgendwie damit leben, dass dieses Kind nicht mehr zurückkommt. Und entsprechend empfinde ich das schon als Werkzeuge, mich da zu wappnen. So, nur das jetzt sozusagen nicht mehr verhindern von Tod ist, sondern eigentlich sozusagen eher möglich machen von richtig angenehmem Erleben auch einfach langfristig. Ne? Wir wollen ja, Wir wollen ja leben und glücklich sein mit ohne Fritzi.
Ja. Ja, ich danke dir fürs Teilen und es wird so sichtbar, dass Regulation und sei es jetzt durch die SOS-Übungen oder durch irgendwas anderes einfach so ein Pendant oder etwas sein kann, was Schlimmes haltbar machen kann. Also haltbar jetzt nicht im Sinne von Lebensmitteln, sondern haltbar und auch nicht aushaltbar, sondern wir können es handeln. Also es hat so ein Gewicht, es hat so eine Macht, so eine Kraft, dass wir als Menschen wirklich in der Lage sind, solche schlimmen Situationen zu durchstehen, wenn wir uns regulieren können, wenn wir Tools an der Hand haben. Und das in Kombination dann eben noch mit der somatischen Achtsamkeit ist für mich auch einfach, da multipliziert oder potenziert sich die Superkraft da nochmal irgendwie von beiden Tools, wenn man die beiden miteinander kombiniert. Ja. Und was das eigentlich aus Menschen rausholen kann. Und da wird für mich immer wieder diese Faszination für den menschlichen Körper sichtbar, zu was menschliche Körper in der Lage sind.
Ja, ich glaube, was die somatische Achtsamkeit auch einfach so gut schafft, ist, dass jeder nochmal ganz individuell auch herausfinden kann, was man auch an passiver Regulation. Ich finde ja jetzt SOS-Übungen machen ist ja durchaus aktiv. Ich muss mich dafür entscheiden, das jetzt zu tun, wenn ich, keine Ahnung, in so einem Freeze bin. Ne? Also ich muss ja irgendwie, ich muss das aktiv können müssen in dem Moment. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich extrem gut regulierbar bin über Gerüche. So, ne? Und letztlich einen Knopf am Diffuser anmachen und bestimmte ätherische Öle laufen zu lassen oder grundsätzlich mir das schon hinter die Ohren zu machen, ne, wenn ich zu schmieren oder auf Pulspunkte, um zu wissen, okay, jetzt kommt eine Situation, in der Regel ist die schwierig für mich. Zum Beispiel was, wo ich dann gar nicht mehr aktiv sein muss, sondern das nehme ich schon mit, ne? Und das finde ich extrem gut. Ich habe ein Kind, das damit auch gut fährt, und ich habe zum Beispiel eins, das aber Heilsteine braucht. Die Schwere, das Anfassen, das in die Tasche greifen, zu wissen, es ist immer noch da, egal was gerade abgeht. Dann auch Wissen, also zu wissen, was können die, so, das ist für das Kind extrem hilfreich. Am Ende ist es aber auch Haptik und Farbe und so, ne? Das ist ein ganz optisches Kind, so, die fühlt sich wohl, wenn es alles für sie stimmt, so, und alles sympathisch ist, und entsprechend sucht die ganz intuitiv einen Stein aus und es geht mit dem los. Und das ist etwas, was man aber nur rausbekommt, wenn man sich darauf einlässt, ne, und guckt, okay, wo spreche ich denn besonders an? Also was ist bei mir einfach etwas, das immer gut zur Verfügung steht, um sich dann, ne, eben irgendwie auch ansprechen zu lassen und mitzuhelfen bei Regulierung? Also das ist meine Empfehlung, da zu gucken, und vielleicht ist das bei anderen Menschen dann eben hören,
ja, absolut.
Ne? Oder?
Ja. Oh, ich danke dir fürs Teilen deiner wertvollen Erfahrungen und, ja, liebe HörerInnen, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Punkt für euch mit rausnehmen können aus dem Gespräch mit Judith. Ich danke dir, schick dir eine Umarmung nach Rostock.
Dankeschön.
Und bis bald.
Bis bald.
Hallo Lisa. Ich freue mich sehr, dass du auch Teil dieser Podcast-Episode bist. Und ja, Lisa kannte ich vorher schon von Stadtland Mama. Und wir haben uns aber über einen ganz anderen Weg kennengelernt. Und zwar habe ich in der Familientrauerbegleitungsausbildung von Mechthild Schröter-Rupipa, da habe ich einen Workshop gegeben zum Thema Stressregulation wahrscheinlich. Und da warst du mit drin. Und darüber haben wir Kontakt.
Wir sollten auf uns selbst achten in der Trauerbegleitung. Genau, das hast du
ganz genau beigebracht. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und ja, hatten jetzt schon öfters miteinander zu tun. Und du bist eben auch Mama. Du bist die Mama auf dem Land aus eurem mittlerweile, genau, aus dem Instagram-Account Stadtlandmama. Und ja, mich interessiert es natürlich total, was bei dir in deinem, egal ob Arbeits-, Familien-, Beruf, Leben, was da das Thema Regulation für eine Rolle spielt. Was ist anders, wenn sie da ist, wenn es funktioniert, dass du dich regulierst, und was geschieht, wenn das nicht so klappt? Vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu erzählen.
Das ist ja direkt eine ziemlich große Frage, ne? Das ist ja sehr offen gestellt jetzt. Genau, also du hast mich natürlich so nachhaltig beeindruckt mit deinem Workshop, dass wir gar nicht anders konnten, als in Kontakt zu bleiben. Und gerade auf dem Weg in so eine Trauerbegleitungsrolle finde ich das ja ganz, ganz wichtig, dass wir über Regulation sprechen, aber eben auch als Mutter. Meine Kinder sind ähnlich alt wie deine. Ich habe eine 17-jährige große Tochter und danach 2 Jahre später Zwillinge bekommen, Zwillingsjungs, die werden 15 in 2 Monaten. Und die haben mir sehr viel Regulation beigebracht oder abverlangt, je nachdem, wie man drauf blickt. Weil die unfassbar in den Konkurrenzkampf gegangen sind. Und zwar ungefähr vom 5. Lebensjahr an bis zum 14. mit täglichen körperlichen Auseinandersetzungen. Und wenn das sehr schlimm war, ich habe das immer unsere RTL-2-Momente genannt, wenn wir dann polternd über die Treppe hintereinander hergelaufen sind oder so. Das sind Situationen, über die man nicht gern erzählt, aber die natürlich, glaube ich, in allen Familien vorkommen, weil man einfach in der Situation sich selbst überhaupt nicht
bei uns war das natürlich nicht so, aber allein aus dem Grund, weil wir keine Treppe in der Wohnung haben.
Okay. Hatten wir in Berlin auch nicht. Haben wir erst, seit wir auf dem Land sind. Genau. Genau. Und sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen, was hat mich denn jetzt gerade so auf die Palme gebracht? Und ich bin ein totaler Harmoniemensch. Ich gehe gar nicht gerne in offene Konflikte. Und ich glaube, die beiden wurden mir auch ein bisschen dafür geschickt, dass ich mich damit auch mal auseinandersetze. Ich stehe auch gern vor Ihnen und sage, ihr habt einfach keine gewaltfreie Kindheit erlebt, weil ihr ja euch habt. Ne? Also so weit ist es gegangen. Und da gerät man rein in die Situation und danach muss man sich erstmal ein bisschen schütteln, Adrenalinausschüttung bis zum geht nicht mehr. Und dann auch gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Schaffe ich es, mich zu entschuldigen? Das haben die beiden total gut drauf und deswegen vermute ich, dass sie das sich ganz gut abgucken konnten. Mir ist da immer total wichtig, diese Augenhöhe, dieses ich zeige mich in meinen Emotionen und die dürfen auch sehen, dass ich mal wütend bin und mal rasend bin und auch mal weine. Wenn mich jemand verletzt, weine ich auch gerne. Ich ziehe mich nicht zurück dafür. Die dürfen dann sehen, dass das die Auslösung davon war. Ne? Und das können die aber dadurch auch ganz gut. Und ich glaube, da haben wir ihnen was Gutes mit auf den Weg gegeben, dass das mit dem Mensch, ich habe jetzt komplett überreagiert, das tut mir jetzt leid, schon mit auf den Weg geben konnten.
Ja, vor allem, was ich so raushöre, dieses offen weinen können oder auch offen Wut zeigen zu können, ist ja tatsächlich Teil von sich regulieren, beziehungsweise wenn das eben stecken bleibt. Und ich meine, das ist ja dann eben auch wieder der Link zur Trauerbegleitung. Wenn Trauer stecken bleibt, dann ist ja ein Teil, der sich eben nicht reguliert. Erst wenn es wieder in den Fluss kommt, fängt es dann an, sich zu regulieren. Und wenn wir Wut nicht regulieren, dann bleibt sie in uns stecken und bleibt so auf Anschlag.
Ist wie beim Dampfkochtopf, ne? Also der explodiert irgendwann, wenn man nicht die Luft mal ab und zu rauslässt. Und das erzählt ja die Mechthild auch ganz viel, dass sie auch mit Straftätern im Gefängnis zusammenarbeitet und Trauerbegleitung anbietet, einfach weil sich oft Trauer hinter solcher Wut verbirgt, unverarbeitete Trauer. Ne? Und dass das raus darf und dass alle Gefühle sein dürfen, das ist ja so ein bisschen mein Lebensthema. Wir haben da auch mehrere Bücher zu geschrieben. Ein Buch für Mütter im ersten Jahr mit Kind, das ganz einzig und allein auf den Emotionen der Mutter beruht. Also wirklich, wow, bin ich müde, wow, bin ich wütend. Und uns hat mal eine Leserin geschrieben, ich habe nur das Inhaltsverzeichnis gesehen und schon geweint, weil ich dachte, krass, das darf ja da sein. Ich darf wütend auf diese Situation sein, dass mein Kind jeden Abend 6 Stunden schreit und ich einfach an der Grenze angekommen bin. Dann darf ich auch mal wütend sein. Wieso ist es bei anderen anders? Ne? Und das darf ich natürlich nicht am Kind rauslassen, sondern muss dann meine Methoden dafür finden. Und bei unterdrückten Gefühlen, es geht ja nicht nur um Trauer oder Wut, das gilt ja für alle Gefühle. Ich nehme in der Trauerbegleitung auch gerne das Beispiel von dieser Netflix-Serie LOL, wo man nicht lachen darf. Und versuch mal, bei lustigen Situationen nicht zu lachen. Das ist so schwer, das ist körperliche Anstrengung. Und das versuche ich eben auch zu vermitteln, dass wenn man die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen und immer tapfer zu sein, ist das körperlich anstrengend und die Ressourcen fehlen mir dann in anderen Bereichen.
Ach, die Serie kenne ich noch gar nicht.
Ja, da werden ganz viele Comedians zusammen eingesperrt, 6 Stunden lang, und machen Witze und niemand darf lachen. Also man hat einen Joker, also man darf einmal lachen und ist noch im Spiel und beim zweiten Mal fliegt man raus. Und das sich anzugucken, einfach, also man muss selber die ganze Zeit lachen und zu versuchen, da mitzumachen, einfach nicht zu lachen. Und da sind wir wieder, ne? Also niemandem wird verboten zu lachen. Und unsere Gesellschaft sagt den Kindern, aber Mensch, du weinst ja gar nicht, du bist ja ein tapferer Kerl oder Mädchen. Das wird uns irgendwie beigebracht. Babys regulieren sich da ja auch nicht, die lassen es raus. Und das kommt dann irgendwann sozial dazu. Und was ich da auch auf dem Fußballplatz, auf dem Land erlebe, muss ich sagen, das steht dem schon auch sehr entgegen. Also sei kein Mädchen oder solche Geschichten sind hier noch gang und gäbe. Da muss man sich dann halt irgendwie mal einschalten und sagen, das ist jetzt irgendwie die falsche Botschaft.
Ja, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme läuft gerade die Fußball-Frauen-WM. Spiel mal wie ein Mädchen, ne?
Genau, also ich glaube, wir liegen gerade 4-0 vorne.
Wow!
Ja,
genau. Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Obwohl das sicherlich, da merke ich schon wieder.
Ich schweife schon wieder.
Da aktiviert auf jeden Fall mein Nervensystem bei diesen Themen.
Ja, wirklich. Aber man braucht diese Brille. Man muss sich diese andere Brille aufziehen, um zu merken, nee, das ist die falsche Botschaft. Und was vermitteln wir da für Rollen?
Und sag mal, wenn ich nochmal zu dem Bild Lisa und ihre Kinder auf der Treppe hintereinander her brüllend. Das ist jetzt mein Bild, was ich weiter gesponnen habe. Das war dann wahrscheinlich eher
brüllend, Türen
knallend. Geschirr durch die Gegend schmeißend, das ist bei uns einmal gewesen.
Da bin ich immer zu vorausschauend für und denke, nee, ich habe keinen Bock, das gleich aufzuräumen. Ich werfe keinen Geschmack.
Ja, das habe ich tatsächlich einmal. Ich war einmal abends beim Essen so, so wütend. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Und ich hatte aufgegessen, mein Teller war leer und ich habe den einfach durch die Gegend gepfeffert. Und meine Kinder haben mich ziemlich entsetzt angeschaut. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, macht euren Teller leer und schmeißt ihn hinterher. Es war einfach so ein Fuck-Abend irgendwie. Und mein einer Sohn, der hat das total, alles klar, rapp, alles ganz schnell aufgegessen, Teller hinterhergeworfen. Und der andere, der war so, aber Mama, dann geht doch der Teller kaputt. Und dann hast du noch viel mehr zum Aufräumen. Ich so, ich übernehme die volle Verantwortung und ich räume jede einzelne Scherbe wieder auf, schmeiß deinen scheiß Teller hier durch die Gegend.
Aber ist das nicht auch schön, dann mal einmal so dieses Gewitter, ne? Wir kennen das aus dem Wetter, aus der Meteorologie ja auch, ne? Einmal Gewitter und dann kann wieder frische Luft kommen nach diesem ganzen angestauten Schwülen, weiß ich nicht. Also das ist ja wie so ein kleines Gewitter, das wir da
haben. Genau, der Unterschied erleben, ist, ne? Also ich war damals schon in der Gestaltausbildung, das weiß ich, dass wir es eben bewusst gemacht haben, das war eben nicht nur ein wildes Ausagieren, ist meistens wirklich nur so ein kurzfristiges Ding, sondern wir haben danach geguckt, was ist der Unterschied? Was ist jetzt anders? Mhm. Und der eine, oh ja, es tat richtig gut. Und ich auch, ja, so, oh, super, jetzt direkt alles leichter und so. Und der andere so, ich weiß noch nicht so ganz.
Aber das sieht man auch mal wieder, dass jedem Menschen was anderes hilft oder helfen kann. Ne? Also es sind halt die unterschiedlichen Typen.
Ja. Und was war so die Situation? Wie schaffst du es in solchen Situationen? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, 15 Jahre lang diese Zwillinge plus noch ein etwas größeres Kind, die Zwillinge, die sich ständig streiten. Ich hatte jetzt nicht ganz so streitende Kinder, aber ich weiß, dass mich das wahnsinnig auf die Palme gebracht hat und wirklich an meinem Nervenkostüm gezerrt hat. Und ich schaffe es, mich nicht immer selber zu regulieren. Hast du irgendein... Das habe ich rausgefunden. Ich bin Expertin.
Naja, jetzt rückblickend, also sie machen das jetzt nicht mehr so stark. Ne? Wenn, dann machen sie es etwas unterschwelliger, glaube ich, in verbalen Beleidigungen höchstens. Aber es im Moment ist es halt echt ganz in Ordnung hier. Auch der erste Urlaub liegt gerade hinter uns, wo das wirklich, ich glaube, in 2 Wochen vielleicht mal eine kleine Auseinandersetzung gab. Ansonsten konnte man sich wirklich erholen. Wir waren ja auch immer in so einer Hab-Acht-Stellung. Oh Gott, kippt gleich die Stimmung wieder oder so. Ne? Ich muss sagen, jetzt rückblickend ist es vor allem Geduld, ne? Dass irgendwann auch Reife dazukommt und dass beide dann auch verstehen, nee, ich krieg schon genug Aufmerksamkeit insgesamt gesehen. Ne? Also es lässt sich ja nicht immer alles gerecht handhaben. Aber zu einer Regulation vielleicht auch noch mal eine Situation aus meiner letzten Woche. Ich teste gerade eine Reitbeteiligung. Ich reite auf Isländern und finde gerade, wo die Kinder größer werden und nicht mehr so viel streiten, wieder zurück zu mir selbst und meinen Hobbys aus der Kindheit und bin ganz glücklich und durfte zum ersten Mal alleine ausreiten. Und mit einem Pferd, das ich eigentlich noch nicht gut kenne. Und ich war dann also unterwegs und es wurde mir gesagt, das Pferd ist so eine sichere Bank, da passiert niemals irgendwas. Und wir kamen an einer Weide vorbei und da standen 2 Großpferde, die da vorher noch nicht standen. Und das Pferd fing an so zu trippeln und zu trappeln. Und ich dachte, oh, alleine im Wald, mich hört hier niemand, mich kann hier niemand retten. Und dann habe ich gedacht, okay, das Einzige, was mir jetzt hier hilft, ist nicht selber panisch zu werden, sondern ganz in die Ruhe zu gehen. Und das hat mir, ich mache seit einem Jahr Yoga, obwohl ich eigentlich immer Vorurteile dagegen hatte. Und dann hat mich eine Lehrerin so getoucht, dass ich wirklich auch bei der ersten Stunde geweint habe. Und ich habe jetzt eine tolle hier auch gefunden, die das Ganze so weltlich angeht, so herrlich in den Alltag rein. Und ich habe einfach gedacht, okay, jetzt atmen. Ich saß auf diesem Pferd. Und dann habe ich ganz tief Luft geholt und ganz tief eingeatmet und mir gesagt, alles ist gut. Ich bin ruhig. Das Pferd ist ruhig geworden. Und das war so ein krasses Regulationserlebnis, dass sich das einfach dann überträgt, dass du die Spannung aus der Luft nimmst. Ich finde das bei Kindern, von denen man ja auch was erwartet und die man liebt und wo man auch denkt, ich habe die Verantwortung und die müssen doch später im Leben irgendwie klarkommen. Und das wird so nichts, wenn man sich die ganze Zeit so in den Haaren hängt. Ist es nochmal eine andere Geschichte? Da finde ich, da spielen noch viel mehr Faktoren mit rein. Aber ich vermute, mir hätte auch da Atmung wirklich gut geholfen, um weniger RTL-2-Momente zu haben.
Ja.
Es war aber ein langer Weg.
Ja.
Ne?
Also, ne, ist ja auch bei mir nicht vom Himmel gefallen. In die Wiege habe ich es auch nicht.
Ja, oder was helfen kann. In der Corona-Zeit fand ich das wahnsinnig schlimm mit 3 Homeschool-Kindern, die sich irgendwie von mir ja eigentlich abgrenzen wollten in ihrer Pubertät und die jetzt die ganze Zeit mit mir zusammenhocken mussten. Ich hatte auch noch Abgaben gleichzeitig. Und wir wohnen hier auf dem Land, also wirklich am Wald. Man sieht niemanden, mit dem man nicht verwandt ist. Wir haben hier nicht mal Nachbarn. Also es war wirklich die volle Familienpower und da hat mir Sport super doll geholfen. Also einfach Schuhe an, raus und durch den Wald. Ich war noch nie so sportlich in meinem Leben. Und wirklich Druck ablassen und in dieses Sportler-Adrenalin kommen. Mein Knie ist dann kaputt gegangen. Das fand ich ein bisschen gemein. Fies. Aber ich habe es halt total übertrieben. Und der Orthopäde sagt auch, eine typische Corona-Erkrankung, weil alle plötzlich rausgegangen sind, weil sonst nichts mehr zu tun war. Aber auch das war für mich eine Form von Regulation. Und wenn ich dann wiederkam, waren die Wogen für mich innerlich wieder geglätteter.
Ja, es ist so wichtig, die eigene Regulationsformen zu finden, die dann auch eben, ich sag mal, dauerhaft gesund irgendwie ist, ne? Also, ich meine, auch beim Sport kann man es übertreiben, mit Alkohol kann man es übertreiben. Ne? Es spricht überhaupt nichts dagegen, mal ein Glas Wein oder sowas irgendwie zu trinken, wenn man den Alkohol trinkt. Aber der Alkohol hilft einfach auch bei der Regulation, ist allerdings eine externe Regulationsalternative sozusagen. Und diese Fähigkeit, sich runterzufahren, da kommt man dann immer mehr ins Innere, wo du dann deine Tools immer bei dir hast und nicht auf irgendwas Externes angewiesen bist. Und gerade ne, Sport, also ich gehe zum Beispiel immer schwimmen. Also wenn ich wütend bin, gehe ich zack hier in den See rein und breche einen Rekord nach dem anderen. Ist ein bisschen kniefreundlicher.
Wenn ich einen See hätte hier um die Ecke, wäre das bei mir das Gleiche. Ich beneide euch da sehr drum, weil das, also ich finde, sobald ich von Wasser umgeben bin, komme ich runter irgendwie. Fühle ich mich glücklicher als vorher.
Ja, was ich immer wieder in meinem Elternsein merke, ist, eben wenn ich es nicht schaffe, und das ist mit meinen Jugendlichen hier gerade, ne, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Und je regulierter ich bin, desto besser klappt es irgendwie auch mit der Kommunikation, mit Absprachen. Und es ist so schwer, manchmal noch diese Verbindung in diesem Abnabelungsprozess zu halten. Ja, ne? Jetzt sind hier gerade Ferien und offiziell sind die Kinder bei mir. Ja, ich sehe sie sehr selten.
Genau. Ich gucke schon Hundewelpen an und denke, ich hole mir was Neues ins Haus, das mich irgendwie noch begleitet.
Ja. Und wenn es dann auch noch Stress in dem Kontakt irgendwie gibt, der ja eh schon so wenig geworden ist, und dann so die Verbindung, die Bindung so auf die Probe gestellt wird. Aber immer wenn ich es dann schaffe, mich auf meine Bindung mit den beiden irgendwie zurückzubesinnen, ich habe eine gute Bindung oder wir haben eine gute Bindung miteinander. Alleine wenn ich das schaffe, dann verändert es das gesamte System auf einmal. Und das ist wirklich so dieses Magic. Ja, wenn ich schaffe, mich an irgendetwas anzudocken, sei es an meine Bindung zu den beiden, auch wenn sie jetzt heute nicht kommen oder 5 Stunden zu spät sind oder whatever oder gar nicht kommen, nicht Bescheid sagen, das Essen fertig ist und keiner kommt und ich mich trotzdem verbinde. Und das heißt nicht, dass ich meinem Unmut keinen Raum gebe, ne? Aber ich kommuniziere ihn anders. Mhm.
Das ist dieses, was man rausgibt, kommt auch wieder zurück so ein bisschen. Ne? Mich hat das an der Situation erinnert, mal weg von der Jugend hin zu dem Leben mit kleineren Kindern. Als dann die Zwillinge in unsere Familie kamen, hatte ich ja natürlich auch permanent ein schlechtes Gewissen der Großen gegenüber, die selbst erst 2 Jahre alt war. Und es war da natürlich weniger Raum. Und immer wenn ich dann irgendwie meine Freundin da hatte, die gesagt hat, ich schnapp mir die Zwillinge, du hast jetzt exklusiv Zeit mit deiner Großen, dann wollte ich dringend mit ihr diese Zeit nutzen und dann hatte sie keinen Bock. Nö, jetzt nicht. Und also das hat mich gerade sehr an deine Situation mit den Großen auch wieder erinnert, zu sagen, wenn man schon nur so wenig Zeit hat, wenn man das dann nicht qualitativ hochwertig verbringen kann, dann fällt das natürlich viel mehr ins Gewicht.
Absolut.
Und sich dann auf die Bindung zu konzentrieren, ist natürlich Champions League. Das kannte ich damals noch nicht.
Ich auch nicht, Emma. Aber man.
Wir reifen ja alle miteinander.
Ich wollte sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Ach Mensch, Lisa, vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein RTL2-Leben.
Ich finde keinen besseren Begriff. Ist es abwertend dem Fernsehsender gegenüber?
Ich gucke ihn sehr selten, von daher kann ich da überhaupt nichts
Qualitatives
zu sagen. Also ich danke dir von Herzen.
Aber jeder weiß direkt, was damit gemeint ist, wenn ich das sage.
Und das ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal ganz beliebig, RTL 2 und Arte.
Mein Arte-Moment. Ja, ich werde mir vornehmen, mehr Arte-Momente mit den Kindern zu erleben in Zukunft.
Wobei Arte...
Darüber dann
absolut
mehr im nächsten
nichts,
Podcast.
Nicht wortverwandt in dem Zusammenhang mit artig sein muss, ne? Also. Da machen wir dann eine andere Podcast-Folge. Genau. Also für weniger RTL-Momente und mehr Atem-Momente in unserem Leben. Dafür ist Regulation hilfreich. Der neue Werbespruch. Ich danke dir, Lisa.
Danke dir, Kathi, für deine wertvolle Arbeit.
Tschüssi.
Tschüss.